ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Herzlich willkommen am Stand bei MDR Kultur. Ich freue mich, dass Sie da sind hier auf der Buchmesse und sich die Zeit... Dass Sie sich die Zeit nehmen und ein bisschen Poesie lauschen. Wenn Sie manchmal MDR Kultur hören, dann ist Ihnen vielleicht schon mal begegnet, dass da immer mal Gedichte ausgestrahlt werden von zeitgenössischen Dichterinnen oder Dichtern. Und zwei habe ich jetzt heute bei mir. Julia Kulewatz zu meiner Rechten mit ihrem neuen Band Reiden nicht.
Korrekt.
Und ich wusste bis eben nicht, was Reiden sind. Das sind Wellen. Müsste ich eigentlich wissen, da ich von der Ostsee bin, aber ich wusste es nicht. Aber es heißt einfach Wellen. Wellen reden nicht. Das können wir ja erstmal auch so unterschreiben. Und zu meiner Linken Volker Silav aus Dresden. Fragen an den Yeti heißt sein neuer Gedichtband. Der ist erschienen in der Edition Azur. Dein Gedichtband ist erschienen in Kulia Publishing. Das ist der Verlag, den du selber auch betreibst. Denn Julia Kulewatz ist nicht nur Autorin, Dichterin, sondern auch Verlegerin und hat diesen Verlag in Erfurt, von dem in den letzten Jahren immer mal was zu hören war, auch den Deutschen Verlagspreis mitbekommen, nicht? Also ein Verlag, der in der Szene der unabhängigen Verlage mittlerweile einen guten Klang hat und anerkannt ist. Und ich möchte mit den beiden ein bisschen sprechen. Sie werden ein paar Gedichte aus ihren neuen Bänden lesen und wir werden mal versuchen, ein bisschen über das Gedichteschreiben heutzutage zu sprechen, wie man das so macht, warum man das macht, für wen man das macht. Das sind ja alles Fragen, die gar nicht so ganz einfach zu beantworten sind, zumindest was Gegenwartslyrik betrifft, würde ich mal sagen. Julia, wir fangen mal vielleicht bei dir an. Reden nicht. Ich stelle mal noch vor, was du bislang veröffentlicht hast. Orkaniden, Sturmgedichte, ist schon erschienen im Jahr 2021. Das ist auch schon wieder so ein Wort, Orkaniden.
Das habe ich gebaut, aber da fallen sogar Literaturprofessoren drauf rein.
Und was sind Orkaniden?
Orkaniden ist quasi, im Englischen würde man sagen, ein Blend. Ja,
ein Blend?
Also du hast ein Blend, also ein Blend wie Lunch, Brunch, Breakfast.
Ah, okay.
Ja. Also Halbgott Orkan und ja. Die Okeaniden als Ozeannymphen haben die Orkaniden gebaut. Und das ist ein weiblicher Sturm, weil im Deutschen gab es für mich kein weibliches Wort für Sturm. Und dann habe ich gedacht, ich baue Sturmnymphen und ich wollte ein so homogenes Wort, dass sich das nahtlos einfügt. Und das wird auch wirklich überlesen, das wird so angenommen. Natürlich gibt es Sturm- und Windnymphen, Windsbräute. Ne? Also,
Da
ist damals auch mein Literaturprofessor drauf reingefallen. Er hat gemeint, natürlich steht er bei Ovid.
Ja, warum ziehen dich eigentlich solche maritimen Themen so an? Womit hängt das zusammen? Bist du gebürtige Thüringerin?
Nein, ich bin bei Berlin geboren.
Okay, aber ja nicht an der Ostsee.
Aber meine Mama ist Thüringerin, genau. So. Und die maritimen Themen, also nicht nur, aber im Gedicht doch sehr, das stimmt, sind einfach Urthemen, ganz klar, und ganz nah am Weiblichen. Wasser, Weiblichkeit, ne, die Wasserfrauen, also Geburt, Tod, Übergang, Transformation, Überfluss, Überfließen, Auflösung.
Ne. Ich verstehe. Volker, dein Band, Fragen an den Yeti. Es gab vor einer Weile eine Buchpremiere in Dresden, sehr gut besucht, konnte man nachlesen. Und dort ist etwas gefallen, im Zusammenhang mit deinen Texten hat ein Kritiker geschrieben, du bist jemand, der beweist, dass Gedichte, Lyrik auch einfach sein kann. Jetzt habe ich überlegt, wenn ich deine Gedichte lese, einfach, ist es für dich ein Kriterium, dass ein Gedicht heutzutage einfach sein soll? Sind Gedichte, ist deutsche Gegenwartslyrik im Allgemeinen zu schwierig, zu schwer zu verstehen? Ist das für dich ein Kompliment, wenn dir jemand so etwas sagt?
Also, lieber Jörg Schicke, ich korrigiere dich ungern, aber es war die Rede von Gedichte sollten, oder mir sagt zu, wenn Gedichte zugänglich sind.
Ja.
Das ist ja noch was anderes als einfach. Zugänglich, aber durchaus nicht simpel. Also es ist natürlich so, dass es bei mir neben der ersten Ebene oder unter der ersten Ebene weitere gibt. Also es gibt da schon viele Verweise und Personen kommen vor, die kann man alle googeln heutzutage. Aber mir ist wichtig, dass man, also man muss keine Angst haben vor dem Gedicht, weil das Gedicht so eine wunderbare, also für mich wunderbare Gattung ist. Ich meine, es gibt seit wie viel tausend Jahren, seit 4000 Jahren mindestens gibt es Lyrik. Die kommt eigentlich aus der Religion, aus dem Tempelwesen. Die erste Dichterin, um beim Weiblichen mal zu sein, war eine ägyptische Priesterin, die erste, die wir kennen, namens Enheduanna. Und also das ist etwas sehr uns allen Gegebenes, dieser lyrische Sinn, den hat auch jeder. Den kann man verschütten, den kann man schlafen lassen oder man weckt ihn. Aber ich glaube, dass die Poesie gerade in unserer Zeit etwas sehr Schönes und Praktisches auch ist. Sie können ein Gedicht in der Straßenbahn lesen, Sie können es im Zug lesen, Sie können es zu Hause unter der Leselampe lesen. Es ist, wie der russische Dichter Josef Brodsky, Nobelpreisträger, auch gesagt hat, es ist die ökonomischste Form geistiger Beschleunigung. Also Sie haben da ein paar Zeilen und Sie können den ganzen Tag damit verbringen, wenn Sie wollen. Sie merken schon, es ist ein Plädoyer für die Gattung. Auf jeden Fall soll man keine Angst vor einem Gedicht haben. Das ist völlig absurd, Angst vor Gedichten zu haben. Die sind oft sehr zugänglich. Und ich denke eben, um deine Frage zu beantworten, man sollte jetzt kein Pro-Seminar belegt haben müssen, um Zugang zum Gedicht zu finden. Das wäre ein bisschen schade. So meinte ich das.
Ich glaube auch, so war es gemeint. Ich meinte es auch nicht so, dass Sie schlicht sind. Ich glaube, es war auch gemeint, und das verbindet euch beide, dass ihr keine Gedichte schreibt, die jetzt sozusagen im eigentlichen Sinne sprachzertrümmernd sind oder so, sondern es sind Gedichte bei euch beiden, in denen es vielleicht auch so etwas wie einen erzählerischen Kern gibt. Nicht? Man hat sozusagen eine durchgehende Idee. Das ist schon etwas, was euch beide verbindet. Und ich glaube, so war es auch gemeint. Wir haben natürlich andere Traditionen in der Lyrik, das wissen wir. Da geht es eben nicht unbedingt darum zu verstehen, da geht es eher um klangliche Sachen und so weiter. Das ist, glaube ich, bei dir jetzt.
Es gibt die sogenannte hermetische Dichtung, die wirklich nicht leicht zugänglich ist. Es ist auch gut, dass es die gibt, aber für mich, ich habe ja für mich gesprochen, für mich ist es schön, wenn ich viele Ebenen haben kann, über viele Themen schreiben kann, aber trotzdem mich sozusagen, man muss nicht Literaturprofessor sein, um meine Gedichte zu lesen. Wenn das so wäre, fände ich es einfach bedauerlich.
Ja, es ist auch schade, ne? Weil es dadurch natürlich auch immer noch so ein bisschen Angst gibt, sich dem Gedicht der Lyrik auszusetzen, weil viele eben leider immer noch denken, es sei so etwas, was irgendwie große Vorkenntnisse erfordert.
Ja, es kann auch metaphorisch sein. Also ich meine, eines der kürzesten Gedichte der Weltliteratur ist ja von einem Italiener namens Giuseppe Ungaretti. Das kann ich sogar, obwohl ich überhaupt nicht die Sprache spreche, aber das kann ich sogar im Original. Das geht, Italiener war der, Milomino di Menso. Das heißt, in der Übersetzung von Ingeborg Bachmann, ich erleuchte mich durch Unermessliches. Was ist unermesslich? Das ist das, was man nicht messen kann. Also zum Beispiel Freundschaft ist unermesslich, wenn sie eine wahre Freundschaft ist. Güte ist unermesslich. Also alles eigentlich, was man nicht kaufen kann, was man nicht messen kann. Das ist jetzt meine Deutung. Aber Sie haben da zwei Zeilen auf Italienisch ins Deutsche von der wunderbaren Ingeborg Bachmann übersetzt. Und dann können Sie mit den zwei Zeilen Zeit verbringen und überlegen, ja, was meint sie denn damit? Und was meint er damit?
Ja, genau. Ungaretti nicht, großer Dichter des 20. Jahrhunderts. Ich glaube auch Nobelpreisträger, Ungaretti. Weiß ich jetzt gar nicht.
Bin ich nicht sicher.
Julia, ich würde jetzt, aber nun haben wir schon ein bisschen Weltpoesie gehört, Giuseppe Ungaretti. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal über zur deutschen Gegenwartslyrik, nämlich zu deinen Gedichten, zu deinem neuen Band. Und ich würde dich bitten, ein bisschen was zu lesen. Vielleicht noch ganz kurz, wie lange hast du an dem Band gearbeitet? Das ist ja auch immer so eine Frage.
Also Forschungsarbeit bestimmt 2 Jahre, geschrieben 3, weil ich die Nereiden ja zurückrekonstruiert habe. Das heißt, ich habe natürlich mit antiken Quellen gearbeitet, mit altgriechischen Quellen, Hygin, Apollodor, Hesiod und so weiter. Dann ins Latinisierte ging es dann zu Ovid. Und es gibt natürlich bekannte Nereiden, also es sind eigentlich Wassernymphen. Bekannte Nereiden sind Thetis, ja, die Waffen gesponsert hat für Achilleus, Kalypso, Galatea. Ich habe aber die ausgegraben, die nicht so bekannt sind, wo man wirklich über die Rückübersetzung des Namens, den Sound, ja, also Welle im Sinne von Sound und im Sinne von Meereswelle, rekonstruieren kann. Eine heißt dann vielleicht nur die Tragende. Ja, eine andere, die Überflutende, die Sprengerin. Und das waren im Altgriechischen gleichermaßen immer auch Frauennamen, muss man wissen. Und so habe ich die dann rekonstruiert. Und denen auch die Stille genommen. Ja? Also ja. Die haben wirklich Sound bekommen und habe das wirklich auch bis in den Rhythmus übertragen. Es war so eine Riesenarbeit.
Wo hast du da recherchiert?
Überall, wirklich altgriechisch Lexika, auch Quellen, an die man eben nur kommt, wenn man Literaturwissenschaftlerin ist.
Also ich hätte jetzt eher gedacht, so auf der Insel Hiddensee, du hast dich an den Strand gestellt.
Es geht wirklich auch, es ist ja eine Genealogie auch. Also es geht von Nereus und Doris, ja, also Nereus noch vor Poseidon, also der altgreise Meergott, ja, der Meervater. Und Doris, deshalb werden die auch die Doriden genannt in der weiblicheren Deutung.
Aha.
Und ich habe 33 geschrieben, drei große Gesänge, weil sie singen natürlich. Lyrik, Lyra, ja, Gesang, Musik, ganz klar. Und der erste Gesang geht eben darum, Geburt aus dem Wasser. Wie entsteht etwas aus dem Wasser? Fruchtwasser, ja. Zweite Gesang ist Wachsen, Nähren, Geleit auch, schützendes Geleit auf dem Meer. Ja, die wurden ja auch angerufen, also Priesterschaft und Weihe spielt auch eine Rolle. Und natürlich dritter Gesang, ganz wichtig, Auflösung, Weissagung, Tod, Transformation. So.
Das klingt schon sehr beeindruckend. Dann lies mal bitte an.
Danke. Ich schau mal, was ich euch hier bieten kann. Wir fangen mit Eukrante an. Das ist die 59. Ich muss dazu sagen, die Funktion deiner Reiden war in der Antike die Augenzeugenschaft. Das heißt, auch wenn die geschwiegen haben, haben die wichtige Ereignisse bezeugt. Sehen und die See hängt eben auch zusammen. Ne? Auch das zweite Gesicht und Hellsehen. Genau. Nur, dass ihr wisst, es gibt also eine Chora, die tauchen als Schwesternschar auf und die unterbrechen auch die jeweilige Welle, die gerade spricht. Also nicht wundern, wenn da jetzt eigentlich ein Frauenchor gedacht werden müsste. Eukrante, fühlt ihr die salzige Seeluft auf eurer sonnengewärmten Haut? Seht ihr, wie euch die Delfine begleiten, sich tummeln, spielenden Kindern gleich? Whistles and clicks. Dazu das kreischende Lachen der Möwen, das Klatschen und Schlagen der fliegenden Fische, die wir weit mehr noch lieben als euch. This is your turn, sagen eure Werbemaßnahmen, sagt das am Container geordnete Menschenalphabet. Schweigend sprechen Aluminium und Stahl, glasfaserverstärkter Kunststoff trägt fahl und schnell, was einmal Leben hatte, was Restleben birgt und biegt und liebt, was vorüberzieht, verschifft von Ort zu Ort, sind wellenweise Schwarm und Schar und Trupp, leise, still, spiegelnd glatt, nur niemals Oberfläche, whistles and clicks. Echolote, Echolaute, Clicks and Whistles on Board, Backboard von Steuerbord, aber voraus. Whistleblower blowing in the wind. How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind, singt euch das marine Radio mit der flutenden Stimme eines sich weit Fortsehnenden. Unsterblich wird die Sehnsucht sein, unsterblich eine Stimme, 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 seine Stimme, meine Stimme, die aller Schwestern Stimme ist. Stimme, 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 stimmt ein, seht euch vor, bin ohne Chora.
Vielen Dank, vielen Dank. Volker, für dich haben antike Stoffe auch eine Bedeutung. Du hast zum Beispiel einen früheren Gedichtband Barfuß vor Penelope. Das heißt, das ist etwas, was dich auch interessiert.
Die antike Literatur interessiert mich sehr. Ich habe ständig darauf Bezug genommen. In meinem letzten Band, Ovid Zwürfelspiel zum Beispiel, sind ganz viele Epigramme, also eine alte Form, die ich einfach in den Corona-Jahren für mich entdeckt hatte, weil sie kurz ist, weil sie sofort Sinn erzeugt und umsetzt. Ich liebe die Odyssee als ganz großes Weltbuch. Könnte jetzt mit dir, mit euch ein paar Stunden drüber reden, über die verschiedenen Odyssee-Übersetzungen ins Deutsche, aber da haben wir, glaube ich, nicht die Zeit.
Nee, das machen wir jetzt nicht, weil wir jetzt in deinen neuen Band reinlauschen. Fragen an den Yeti. Der Yeti ist ja nun keine antike Figur, aber was ist da für dich der entscheidende Punkt gewesen, warum interessiert dich diese Figur sozusagen so stark, dass du deinen neuen Band damit übertitelst? Oder ist es eher ein spielerischer Zugang, was ich jetzt vermute?
Also der Yeti kommt in meinem Buch genau einmal vor. Aber es werden pausenlos Fragen an den Yeti gestellt, deshalb auch der Titel. Und es gibt ein Motto im Buch, das ist von Maurice Blanchot und das geht: Das Gedicht ist die Abwesenheit einer Antwort.
Das ist sehr auffällig bei dir. Ne? Es gibt eine Reihe von Gedichten, die Zeilen, die Verse mit Fragezeichen abschließen. Das ist sozusagen ein richtiges Erkennungsmerkmal bei dir. Ist es bei dir auch so, Julia, gibt es bei dir viele Fragezeichen?
Einige sagen ja, andere sagen, ist völlig klar. Manchmal kann man mich wirklich auch wortwörtlich nehmen.
Okay. Volker, dann hören wir mal bitte rein. Welches Gedicht hast du ausgewählt zum Anfang?
Ich habe ein Gedicht, also es gibt in dem Band eine ganze Abteilung mit Gedichten zu meiner Herkunft, das ist die Lausitz. Es gibt aber auch unter anderem ein Kapitel mit Gedichten über Personen, männlich, weiblich. Und ein Gedicht ist schon mal im MDR gelesen worden von einem Schauspieler. Das ist ein Gedicht über Emmy Ball-Hennings, das ist die Frau von dem Dada-Gründer, von Hugo Ball und ich dachte, es ist eine schöne Überleitung. Der MDR tut ja durchaus noch, und das muss man heute loben, weil es so selten wird, der tut was für Literatur, der tut was für Lyrik, der sendet Lyrik. Die Rundfunksender sind ja noch relativ gut dabei, aber leider nicht die Zeitungen, leider ist die Poesie ist sowieso da immer, aber die Medien haben Angst auch vorm Gedicht, nicht nur vielleicht 2, 3 von Ihnen, die Sie hier sitzen, haben Angst vor Gedichten, sondern vor allem unsere Medien, unser Journalismus hat eine schreckliche Angst vor Lyrik. Ich weiß gar nicht, wie die so verschult werden konnten. Und der MDR sendet Gedichte. Und dieses Gedicht, das ich jetzt vorlesen möchte, um nicht zu lang zu reden, ist schon mal gelaufen im MDR. Jetzt hören Sie es mit meiner Stimme. Und es geht um das nicht so leichte Leben von Emmy Ball-Hennings, die ein bisschen so ein Schattendasein neben ihrem Mann führte, was völlig unberechtigt ist. Und es gibt inzwischen, der ist ja auch vertreten im Messehaus vom Wallstein Verlag, eine wunderbare Ausgabe mit Gedichten und Liedern. Also sie war auch Chansonsängerin von Emmy Ball-Hennings. Kann ich sehr empfehlen, lesen Sie Emmy Hennings. Und das Gedicht heißt Ätherstrophen. Ätherstrophen war auch ein Titel eines ihrer Gedichte. Jetzt muss ich doch die Brille noch aufsetzen, schnell. Ätherstrophen. Bist die Frau vom Mann, mit dem Dada begann, und bist doch unendlich viel mehr. Ich hab dir in die Augen geschaut, die waren zugleich voll und leer. Mit Leben, mit Ärger randvoll gefüllt. Jetzt lese ich deine Gedichte, Jahre danach in Sonne gehüllt. Gefängnishefte aus einer Zeit, die brüllt. Ich seh dich als freches Gör, geliebt von diesem und jenem, nach Strich und nach Faden. Danach sangst du deine Apachenlieder, Ätherstrophen, todtraurigen Balladen. Mir schlottern noch jetzt die Glieder, weil ich denk, keine Katze setzt man so aus wie dich, räudig bis auf die Knochen. Diebstahl, Beihilfe zur Desertion, nach Stadelheim für 6 Wochen, bei Wasser und Brot. Hugo schreibt dir, du sehnst dich nach ihm, ganz tot. Doch hast du ja 7 Leben, 1 fürs Tingeltangel und 6 für den Rest. Du hast dich längst nicht ausgeliebt. Wenn alles gut ist, Emmy, sehen wir uns wieder und feiern ein himmlisches Fest.
Dankeschön. Volker, es gibt ja überhaupt in deinem Band mehrere Gedichte, die sich so an Dichter oder Dichterinnenbiografien dort heranbewegen. Hattest ein Stipendium von einer Weile in London und hast dort, glaube ich, sehr intensiv sozusagen auch Stellen besucht, die etwas mit moderner Poesie zu tun haben. Ich glaube, John Keats taucht mal auf und andere Dichter. Was ist das für dich? Was zieht dich da an? Wann wird jemand so interessant, dass er ein Gedicht hergibt, dass er Stoff zu einem Gedicht wird? Könntest du jetzt über jeden beliebigen modernen Dichter ein Gedicht schreiben? Oder was ist so der Punkt, wo du da ansetzen kannst?
Naja, so funktioniert das ja nicht, dass ich jetzt mir irgendwas vornehmen könnte über Goethe zu schreiben, weil Goethe ja überall war. Ne? Kommt doch in meinem Band vor, hier war Goethe nicht. Aber was London angeht, ich bin ja so sehr verwurzelt mit meiner Gegend, mit dem Osten und so. Und als ich das Stipendium kriegte, das ja eigentlich ein Preis war, für den man sich nicht bewerben kann, habe ich als erstes gedacht, oh Gott, Schreck, was soll ich in London? Ne? Und dann war es eine der schönsten Zeiten meines Lebens, weil das eine faszinierende große Stadt ist. Leider eigentlich eine Stadt für Reiche, weil unendlich teuer, aber unendlich anregend auch. Und naja, ich habe mich dann schon, das geht mir immer so, dass ich gucke, wenn ich irgendwo bin, brauche ich jemanden, der mich an die Hand nimmt. Und das war in dem Fall Sylvia Plath, die berühmte Dichterin, großartige Dichterin, ins Deutsche unter anderem von Erich Fried übersetzt. Aber eigentlich bin ich da nur rumgefahren, jeden Tag. Ich wollte die Stadt kennenlernen, ich wollte gar nicht schreiben. Ich habe dann geschrieben, aber eigentlich wollte ich die Gelegenheit nutzen, die Stadt in mich aufzunehmen, so gut ich kann. Und ich bin wirklich jeden Tag von früh bis morgens unterwegs gewesen, auch in die Vororte und so. Also es geht jetzt gar nicht nur um Sylvia Plath, die taucht da wie so eine Gewehrsfrau, taucht sie in den Gedichten teilweise auf. Aber es war einfach eine faszinierende Begegnung mit dieser Stadt, mit dieser 10-Millionen-Stadt, die arm ist, die reich ist. Es gibt reiche Viertel, arme Viertel. Es ist schrecklich, es ist toll. Es ist halt eine Metropole, die auch ihre Tücken hat. Und für mich war das sehr, ist es immer anregend, wenn ich irgendwo hinkomme, dann will ich mich aussetzen irgendwie. Und dann spiegeln das vielleicht doch die Gedichte, die dann entstehen. Es gibt ein ganzes Kapitel im Buch mit London-Gedichten. Eins von 5 Kapiteln ist London gewidmet. Das stimmt, ja.
Wir hören dann vielleicht nachher nochmal rein. Julia, welche Stadt wäre das für dich, wo du sozusagen wüsstest, da würdest du sofort angeregt werden, Gedichte zu schreiben?
Also ich liebe London, ich habe auch schon in London geschrieben, ich habe aber auch lange in Seoul geschrieben.
In Seoul?
Und auch gelebt,
ja.
Und auch in Tokio gearbeitet. Also
in Tokio?
Ja.
Ist da auch was literarisch rausgekommen?
Immer,
ja.
Alles.
Aber da ist jetzt nichts drin, weil da keine...
Das ist überall mit drin.
Okay.
Das dann würde ich versprechen. Ja.
Dann liest da noch mal bitte ein Stück.
Ich habe euch jetzt Iante noch mitgebracht. Jetzt müsst ihr wissen, Iante bedeutet die Veilchenfarbene. Wer sich in der Botanik und der Zoologie ein bisschen bewandert, kann auch an den Begrifflichkeiten zurückverfolgen. Und ja, die Iante ist in diesem Totenkult verhaftet, weil die Veilchen Totenblumen waren und jetzt im antiken Griechenland. Und jetzt haben wir natürlich die Zeit der Veilchen. Deshalb ist das, glaube ich, ganz passend. Die Veilchen aber als Geleitblume für Transformation. Iante. Iante, die Veilchenfarbene nennt man mich. Über meinem zweiten Gesicht, auf meiner zartvioletten, stets mondbeschienenen Haut, liegt verträumt der düsteren Veilchen Duft, wie ein verbergender Schleier aus Luft. Verführerische Schuldlosigkeit sei ihre verderbte Klage. Alle Tage. Zu keiner Macht. Gewiss, aus meiner Stirn ragen 2 sichelsilberne Hörner in die sternklare Nacht. Um mich verdunkelt sich kalt der klagenden Schwestern nimmermehr. Um mich sei Durst entfacht. So sei es, denn alle meine ätherischen Blumen sind dürstet dem Erdblut entronnen. Wisset, der unscheinbare Grabesstrauß wird schützend vor der Brust getragen. Seht, bezeugt, ich begrenze die überlebenden Kinder. In ihrem 3. Jahr hat man sie Persephone genommen, verebbt, erwartet Flut, erwartet Kälte, fürchtet Eis. Schwester Kalypso weiß, wie die Toten unter dem Himmel blühen, wie ihre Stängel sich recken. Wie ihre Köpfe nach dem Leben streben, leuchtend gelb ist ihr letztes Gebet. Steht, wie die Sonne, im hohen Zenit. Verblichene Finsternis ist kultische Stätte meines reinen Bestehens. Unterwelt meiner Essenz ist Bestreben, ist uralter Brauch. Meiner heilenden Heimatwasser, in die sie ihre ernsten Wurzeln schlagen. Und viel zu oft, zu früh, halb göttlich, ihnen gleich, übersterblich sind und so überirdisch leicht vergehen. Und mitten in des schwesterlichen Wassers Weiten, an einem geheiligten Ort, wo das Ewige weilt, verdurste ich, gut gewässert. Hält keine fließende Schwester dir das Wort, den nächtlich verwehenden Schleier fest, ach Iante, eil dich, sie mehren sich, verbleibt das Schweigen der Veilchen, auf allen Wassern, in allen Erden, ist Ruh, sie rufen nur, tanzen, tanzen als Wasserringe Hand in Hand, sind mild kreisende Reigen, sie rufen nur, singen nur, rufen dir zu. Cora, wellenweise singende Schwestern Schar der Salzfluten. Iante, in zärtlicher Schönheit verblassende Schwester. Iante, fürchte dich nicht, sind dir geleit, sind nicht weit. Noch harren wir deiner, Veilchen geschmückt sind jene, die bald scheiden, sind auch jene, die verbleiben und doch schwinden in süßer, leiser Traurigkeit.
Vielen Dank. Wir haben sozusagen auf die Sekunde jetzt hier unsere Zeit ausgenutzt. Volker, es tut mir leid, ich hätte jetzt gerne noch ein London-Gedicht von dir. Das schaffen wir nicht mehr, weil die Zeit um ist. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns zugehört haben. Nee, Reiten reden nicht. Der Gedichtband von Julia Kulewatz, erschienen bei Kulia Publishing. Und Fragen an den Yeti von Volker Silav, erschienen in der Edition Azur. Zwei Lyrikveröffentlichungen jetzt in diesem Frühjahr sehr zu empfehlen. Ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben und danke euch beiden.
Vielen Dank.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. Hier in ARD Sounds.